Wort Gottes bedeutet, beziehungsweise leider konntet ihr nicht mitsingen oder ihr habt nur in eurem Herzen mitgesungen. Und ich bin sicher, ihr wisst alle noch, was wir gesungen haben, oder? Was ist uns das Wort Gottes? Licht auf dem Weg. Ja, hatten wir das auch gesungen? War jetzt, glaube ich, gar nicht in dem Song drin, oder? Aber es stimmt. Ein Schwert, glaube ich. Was macht es noch? Was macht es? Es führt auf dem Weg. Es tröstet. Es tröstet in der Not. Es ist wie ein weites Meer, unergründlich tief und reich. Wenn wir ehrlich sind, da müssen wir zugeben, oft lesen oder singen oder hören wir auch Worte und unsere Gedanken sind gar nicht so richtig dabei, oder? Ich weiß noch, als unsere Johanna noch ein kleines Mädchen war, ja, das war bei uns immer so, wir haben immer vor dem Essen gedankt für die guten Gaben. Es gehört sich so in einer christlichen Familie. Ist eine gute Routine übrigens. Und ich weiß noch, die hat dann ganz schnell, wahrscheinlich hat sie riesen Hunger gehabt, segne Vater diese Speise uns zum Wohl und hier zum Preise. Und ich habe sie dann unterbrochen und gesagt, Johanna, komm, nochmal ganz bewusst, langsam, das Essen läuft nicht weg. Weißt du das noch? Ja, du warst wahrscheinlich noch zu klein, um dich daran zu erinnern. Wir gewöhnen uns so schnell an eine fromme Semantik und leider nicht nur an die Sprache, sondern auch an die grundlegenden Wahrheiten, die hinter den Worten stehen. Und ich möchte mit uns heute ein sehr bekanntes Wort betrachten. Also die Predigt kommt heute vor dem Lobpreis und nachher feiern wir noch Abendmahl. Ich möchte ein ganz bekanntes Wort mit uns betrachten. Es ist eigentlich ein Segensspruch des Apostel Paulus, den wir unzählige Male am Ende eines Gottesdienstes schon gehört haben. Und dieser Segensspruch, er erinnert uns daran, wie überreich beschenkt wir in Gott sind. Das ist das Thema heute. Der Apostel Paulus, er beendet seinen zweiten Brief an die Korinther mit einem nachdrücklichen Appell sozusagen. Und er fordert sie so letzte Ermunterungsworte noch auf. Ja, freut euch und lasst euch wieder zusammenbringen. Die Korinther, die waren keine einfache Gemeinde, eine schwierige Gemeinde. Die hatten auch Paulus angeklagt und seine Autorität in Frage gestellt und hatten Probleme untereinander, waren sich nicht immer einig. Und Paulus hat den ersten und auch den zweiten Brief geschrieben und er beendet seinen zweiten Brief und sagt, Leute, kommt wieder zusammen, lasst euch zusammenbringen, lasst euch ermahnen, seid eines Sinnen, habt Frieden miteinander. Und dann zum Schluss fasst er alle seine Gedanken noch einmal zusammen in diesem Segensspruch, 2. Korinther 13, 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und dieser trinitarische Segenswunsch, er klingt fast jeden Sonntag in vielen Kirchen. Es ist Teil der Liturgie. Aber wie viele Christen lassen diesen Segenswunsch wirklich tiefer sinken und erfassen in ihrem Inneren, was er wirklich bedeutet? Wie viele erfreuen sich, wenn sie diese Worte hören, an der Wahrheit, dass unser Gott Trinität ist? Dreieinig. Er existiert also als eine Gemeinschaft von drei Personen, die wesensgleich sind, ein Gott sind und im Miteinander in einer intimen Liebesbeziehung stehen. Im Zentrum des Universums steht eine Beziehung, die Liebesbeziehung zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wir können diese biblische Wahrheit, dass Gott gleichzeitig drei in einem ist, nicht mit unserer Logik verstehen, aber wir können sie mit unserem Herzen aufnehmen. Nur im Glauben lässt sich diese Wahrheit erfahren. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Lehre von der Dreieinheit wesentlich ist, wenn wir Gott erkennen wollen, weil sie zum Ausdruck bringt, dass Gott sich uns geöffnet hat und wir ihn erfahren können. Wir können mit ihm Gemeinschaft haben in seinem heiligen Leben als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er ist uns also sehr, sehr nahe gekommen. Er zieht uns zu sich selbst. Er zieht uns hinein in die Gemeinschaft seiner selbst. Meine Lieben, das ist für mich eine absolut grandiose Wahrheit. Du und ich, wir wurden geschaffen von einem Gott, der Liebe ist. Und wir wurden erlöst durch das Blut Jesu und Gott hat uns zu sich gezogen, um uns hineinzunehmen in diesen Kreis, in diese Gemeinschaft zwischen Liebhaber, Geliebten und der Liebe selbst. Diese Wahrheit steckt hinter diesem Segenswunsch des Apostel Paulus in 2. Korinther 13, Vers 13. Wollen wir, bevor wir in den Lobpreis gehen und dann auch noch Abendmahl feiern, uns das nochmal bewusst machen, womit uns der dreieine Gott beschenkt hat. Die Gnade, die wir in Jesus Christus erfahren haben, wird hier als erstes genannt. Da leuchtet die ganze Botschaft des Evangeliums auf. Jesus Christus ist die Gnade in Person. Und ich glaube, Jesus wird hier deshalb als erstes genannt, weil wir durch ihn Zugang bekommen in diese ewige Liebesbeziehung, die zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist besteht. Und dass durch seinen Opfertod am Kreuz, der der höchste Ausdruck der Liebe Gottes ist, wir hineingenommen werden in diese Gemeinschaft. Dadurch öffnet er uns den Weg zurück aus unserer Gottesferne, aus dem Verstricktsein in Sünde und Schuld, den Weg zurück zum Schöpfer, zurück zum Vaterherzen Gottes. Es geht hier um die Gnade, die aus der Liebe Gottes kommt. Die Gnade hat ihren Ursprung allein in der Liebe Gottes des Vaters. Gott, der Vater, hat seinen Sohn gesandt aus Liebe, um uns Gnade zu schenken. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe des Vaters, sie sind eigentlich gar nicht voneinander trennbar. Es hängt alles zusammen. Wir können zwar jede einzelne Aussage einzeln überdenken, aber das gehört zusammen. Paulus schreibt den Christen in Rom, Römer 3, Vers 24, dass sie vor Gott für gerecht erklärt wurden, das beruht auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Das heißt, wenn wir nach unserer Rechtfertigung fragen, wenn ich frage, wie kommt es, dass ich vor Gott bestehen kann? Was macht mich recht vor Gott? Das war diese Kernfrage auch der Reformation. Und wenn ich es ganz genau wissen will, was liegt meiner Rechtfertigung zutiefst zugrunde, wenn ich ganz tief bis auf den Grund meiner Erlösung bohre, dann komme ich nur noch auf eins. auf die Gnade. Der solide Grund meiner Rechtfertigung ist allein die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die aus der Liebe des Vaters fließt. Vielleicht suchen wir manchmal, wenn wir zurückdenken in unserem Leben, was hat denn dazu geführt, dass ich jetzt entschiedener, bekennender Christ wurde? Vielleicht suchen wir uns da selber irgendwo. Unseren starken Glauben oder unsere Liebe zu Gott oder unsere Suche nach Gott. Aber wenn es um die Rechtfertigung geht, dann finden wir zutiefst als Grundlage unserer Erlösung nicht uns, nicht wir, was wir Großes getan haben, nicht unsere Leistungen oder unsere Frömmigkeit, sondern der tiefste Grund unserer Erlösung ist die unbegründete Gnade Gottes oder die Gnade Gottes, die allein begründet ist in der Liebe Gottes. Ich sage euch ehrlich, letztlich kann ich es nicht begreifen, warum Gott mich zu seinem Kind gemacht hat. Es ist Gnade allein. Ein unverdientes Geschenk. Auf dem tiefsten Grund meiner Erlösung ist nur noch Gnade. Weil Gott uns gnädig sein wollte, hat er seinen einzigen Sohn geopfert am Kreuz und hat die Erlösung geschaffen als Mittel der Rechtfertigung. Übrigens, wisst ihr noch, was Paulus, an was er dachte, wenn er dieses Wort immer wieder in seinen Briefen erwähnt hat, das Wort Erlösung und was wir auch kennen und wir sprechen von unserer Erlösung. Was meint er damit? Es war ja ein Wort, das damals in der damaligen Zeit jedem zugänglich war. Und zwar nicht als ein frommes, religiöses Wort, wie wir das heute gern verwenden. Dieses Wort, es stammte vom Sklavenmarkt. Erlösung bedeutete das Auslösen eines Sklaven für einen Kaufpreis. Und wenn man ein Sklave war, dann war man nicht frei. Man war total abhängig, geknechtet, unfrei. Und dann kam jemand und er hat den Preis, das Lösegeld bezahlt und hat dann dem Sklaven gesagt, ich habe dich losgekauft, du bist frei. Unser Herr Jesus, er kaufte uns von dem Sklavenmarkt der Sünde. Sein kostbares Blut war der hohe Kaufpreis, der gezahlt werden musste, um die Ansprüche des gerechten und heiligen Gottes zu befriedigen. Gott wurde arm für uns, wurde Mensch in seinem Sohn, um uns zu erlösen. Das ist Gnade. Er kaufte uns los von einem Leben in Schuld, indem er sein eigenes Leben als Preis in die Waagschale warf. Durch die Lösung in Christus sind wir gerechtfertigt aufgrund der Gnade. Keiner Gnade sind wir wert, doch Jesus gibt uns allen Wert. Aus seiner Fülle, aus dieser Fülle, die in Jesus Christus ist, dürfen wir Gnade um Gnade nehmen. Und das jeden Tag, dass wir heute hier sind, dass wir atmen, dass wir leben, ist Gnade. Aus seiner Gnade leben wir jeden Tag. Paulus erwähnt hier in seinem Segenswunsch auch die Liebe Gottes des Vaters. Und das ist das Zweite, die Liebe Gottes, sie sei mit euch allen. Das ist der eigentliche Kern, der Ursprung des Ganzen. Gott ist Liebe. Und ich möchte jetzt mal drei ganz wichtige, zentrale Bibelstellen vorlesen, gerade im Zusammenhang mit dieser Liebe. Und ich habe sie ganz bewusst jetzt nicht auf diese Folien gesetzt, weil ich möchte euch einladen, dass ihr genau hinhört. Vielleicht hilft es, wenn man die Augen zumacht, und um sich besser zu konzentrieren. Hört mal genau hin. In jedem dieser Bibelabschnitte wird ein Satz erwähnt, der kommt in allen Reihen vor. Das ist ein besonderer Satz. Versucht den mal herauszuhören. Ich lese zuerst aus 1. Petrus 1, die Verse 18 bis 21. Nehmt mal diese Wahrheiten auf. Das sind wunderbare, kostbare Wahrheiten. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen, und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Das war Petrus. Hören wir mal, was der Apostel Paulus an die Epheser schreibt. Epheser 1, die Verse 3 bis 4. Ein Lobpreis. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle der geistlichen Segens, des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Noch die dritte Bibelstelle aus Johannes 17, die Verse 22 bis 24, da betet der Herr Jesus zu seinem Vater für uns. Er betet Folgendes. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Ein Satz kommt in allen drei Abschnitten vor. Welcher Satz ist das? Habt ihr es herausgehört? Vor Grundlegung der Welt oder vor Erschaffung der Welt ist das Gleiche. Kommt auf die Übersetzung drauf an. Wisst ihr, was in diesem Satz drin steckt? Die Liebe Gottes, sie war aktiv zu unseren Gunsten noch bevor irgendetwas geschaffen wurde, bevor wir überhaupt existierten. Diese drei Bibelstellen offenbaren uns, dass die Dreieinheit, diese ewige Gemeinschaft der drei vollkommenen, miteinander verbundenen Personen vor Grundlegung der Welt einen Plan verfassten, um uns in ihre vollkommene Gemeinschaft hineinzuziehen und uns an dieser Gemeinschaft teilhaben zu lassen. Vor Erschaffung der Welt hat Gott uns schon geliebt. Wir haben es gerade in dem hohepriesterlichen Gebet gelesen. Gott hat uns geliebt, wie er Jesus geliebt hat. Vers 23. Lasst das Mal rein sinken und auf unsere Herzen wirken. Und wie hat der Vater seinen Sohn geliebt? Denn du hast mich geliebt vor Erschaffung der Welt. So betet Jesus. Meine Lieben, diese Wahrheit, die erfüllt mich mit Ehrfurcht. Und sie gibt mir einen unbeschreiblichen Trost, eine große Freude und auch Sicherheit. Der Vater hat mich um Jesu Willen geliebt, vor Grundlegung der Welt. Ein Bibelwort, das mir aus dem Alten Testament auch noch dazu einfiel und das ich auch so kostbar finde, steht in Zephania, einer der kleinen Propheten zwischen Habakuk und Haggai. In Zephania 3, Vers 17, da lesen wir: Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er wird still in seiner Liebe über dir. Er jauchzt über dich mit Jubel. Dieser Verse bezieht sich zwar auf das erlöste Volk Israel im Reich Gottes, aber wenn man versteht, dass das Reich Gottes auch jetzt schon eine gegenwärtige Dimension hat, dass es in uns ist und wir seine Segnungen durch den neuen Bund schon teilhaftig sind, dann kann man dieses Bibelwort auch ganz persönlich auf sich beziehen, wenn man ein Gotteskind ist. Gott wird still in seiner Liebe über dir. Er jauchzt über dich mit Jubel. Unglaublich. Der Puritaner John Owen, er sagte zu diesem Vers: Gott ruht in seiner Liebe über uns und er wird nicht nach einem anderen Gegenstand für seine Liebe suchen. Mit anderen Worten, Gott ist zufrieden mit dem, wer wir sind, wer du bist, wer ich bin in Christus. Eine fantastische Zusage. Er ist zufrieden mit mir, selbst dann, wenn ich nicht zufrieden mit mir bin. Wenn ich an mir selbst zweifle, wenn ich manchmal verzweifle über meine Schwachheit, wenn ich, so wie Paulus das beschreibt in Römer 7, das getan habe, was ich eigentlich nicht tun wollte. Und das, was ich tun wollte, das Gute, das Segenbringende, das habe ich mal wieder nicht getan. Seine Liebe, sie ändert sich nicht gegenüber seinen Kindern. Es gibt nichts, was wir tun können, damit Gott uns mehr liebt, und es gibt nichts, was wir tun können, damit er uns weniger liebt. Das ist eine Definition von Gnade, die ich sehr schön finde. Da könnte natürlich jemand meinen, ja, ist das nicht wieder ein Freibrief zum Sündigen? Nein, ich bin der Meinung, wer meint, er könnte darauf lossündigen, weil die Liebe des Vaters sowieso einem sicher ist, der hat das Evangelium noch nicht begriffen, der tappt noch im Dunkeln und ist nicht auf dem Weg der Nachfolge. Wer aber die Liebe des Vaters in Jesus Christus in seinem Leben wirklich erfahren hat, der will nicht einfach drauf los, egozentrisch, selbstsüchtig, undankbar, unwahrhaftig, unversöhnlich, heuchlerisch, bitter, nur für sich dahin leben. Nein! Sondern genau diese Wahrheit, dass Gottes Liebe sich uns gegenüber nicht ändert, dass sie konstant bleibt. Ja, dass Gott in seiner Liebe über uns ruht. Genau diese Wahrheit kann uns von der Sünde abhalten. Und wenn wir doch hingefallen sind, wenn wir versagt haben, da hilft er uns. Er hilft uns aufzustehen und wie der verlorene Sohn zurück in die Arme des Vaters zu laufen. Meine Lieben, altbekannte Wahrheiten, Worte, die wir kennen, die wir sprechen, die wir singen, die wir sagen. Und doch von so großer Bedeutung und Wichtigkeit, lasst sie einfach in euch sinken. Die Liebe Gottes des Vaters ist mit uns. Und das ist eine Liebe, die schon vor Grundlegung der Welt ihren Ursprung hat. Und in dieser Liebe können wir auch ruhen. Egal, was noch kommen wird. Egal, wie sich diese Welt noch entwickeln wird. Gott, der Vater, liebt dich in Jesus Christus. Er liebt dich. Und wenn du noch keine Beziehung, keine echte Beziehung zu diesem Vater hast, ich weiß nicht, wer diese Aufnahme, wer diesen Gottesdienst alles verfolgt, das ist im Internet, auf YouTube. Deshalb sage ich das hier einfach nochmal. Wenn du noch keine echte Beziehung zu diesem Vater hast, wenn du nicht wirklich in deinem Herzen sagen kannst, ich habe diese Liebe Gottes in Jesus Christus in meinem Leben erfahren, dann wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass diese Liebe dein Herz erreicht, dass du überflutet wirst von dieser Liebe. Und ich kann dir nur sagen und dich bitten, hör nicht auf, nach Gott zu fragen. Lies weiter in seinem Wort, lies das Neue Testament und lies es einfach mit dieser Bitte, Herr, offenbare dich mir, zeig dich mir durch dein Wort, begegne mir. Und schau immer wieder auf das Kreuz. Schau auf das Kreuz, denn dort gipfelt die Liebe Gottes, wo der Sohn Gottes stirbt, die zweite Person der Gottheit, damit wir leben können. Paulus erwähnt in seinem Segenswunsch auch die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die mit uns ist. Der Heilige Geist, er wurde uns an Pfingsten von Gott dem Vater und Gott dem Sohn gesandt. Er kam in diese Welt. In 2 Wochen werden wir genau diese wunderbare Tatsache an Pfingsten hier feiern. Seit Pfingsten nimmt der Heilige Geist seinen Auftrag wahr. Er sucht unermüdlich nach Möglichkeiten, in das Leben von Menschen hineinzuwirken. Er öffnet uns die Augen und die Ohren, aber auch die Herzen für das große Liebesangebot Gottes. Er weckt unseren Glauben, er stärkt unseren Glauben, er versiegelt uns, er lehrt und erinnert uns, er sorgt für uns, er ermahnt uns und er erklärt uns die Wahrheiten Gottes, er leitet uns in alle Wahrheit, heißt es. Und er überführt uns auch von Sünde und lässt uns wachsen im Glauben. Und was er immer will, das ist sein oberstes Ziel, er will Jesus groß machen und verherrlichen. Und letztlich will der Heilige Geist in unserem Leben wirken, damit wir eine immer größere Liebe und Freude an dem Vater und an dem Sohn haben. Wir uns immer mehr in diese Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn bringen. Und wenn er diese Wahrheit uns zeigt, wie der Vater den Sohn liebt und wie der Sohn den Vater liebt. Und wie er uns hineinziehen wird in diese Gemeinschaft, wenn uns diese Wahrheiten auf unser Herzen anwendet, dann erleben wir diese Begegnung mit Gott, diesen Gottesdienst. Der Heilige Geist, er schafft also geistliche Gemeinschaft. Er führt den Menschen zu Gott und auch uns Menschen zueinander. Und für mich ist das immer, es ist wirklich was ganz Besonderes und ich bin sicher, ihr habt das auch erlebt. Da trifft man Geschwister, man trifft einen Bruder, eine Schwester. Man hat sich vorher nie gesehen. Und man kommt ins Gespräch und man merkt, wir sind auf dem gleichen Weg. Wir folgen Jesus nach, wir haben das Gleiche erlebt und plötzlich spürt man, da ist eine Verbindung da. Ich erinnere mich an Daniel, diesen Bruder aus Brasilien. Ich habe es mal erzählt, als wir aus dem Urlaub kamen. Wir haben diese Familie am Strand in La Mora in Spanien kennengelernt. Ganz großer Mann, konnte hervorragend Volleyball spielen. Und er hat gestrahlt. Und wir haben immer gedacht, was hat er denn? Das ist ein ganz interessanter Mensch. Hat die Leute zusammengerufen, kommt, lass uns Volleyball spielen. Und dann hat er meinen Fisch gesehen an meiner Kette und hat mich angesprochen. Ja, was hat's auf sich mit diesem Fisch? Und dann habe ich gesagt, ja, das war das Zeichen der Christen und ich bin Christ. Und klar, und wir haben uns umarmt. Und da war automatisch diese Verbindung da. Und als wir in Siebenbürgen gelebt haben und die Geschwister kamen in dieser Zeit der Not und haben uns versorgt mit Hilfstransporten. Wir haben diese Geschwister nie vorher gesehen, aber sie kamen eigentlich aus menschlicher Sicht, muss man sagen, ja, das waren alles Fremde. Und wir haben aber unser Haus geöffnet und sofort war diese Verbindung da, diese Basis, diese geistliche Gemeinschaft, dieses Miteinander, was nur der Geist Gottes schaffen kann. Meine Lieben, wer die Gegenwart des Geistes, sein Werben und Wirken ernst nimmt, der erlebt diese erfüllende, frohmachende Gemeinschaft mit ihm. Und wenn wir jetzt gleich anschließend in den Lobpreis gehen und dann anschließend auch Abendmahl feiern, dann lasst uns zum Tisch des Herrn kommen, voller Anbetung und Staunen über diese altbekannten Wahrheiten und auch Freude. Lasst uns wirklich neu ergriffen sein von der Gnade unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe Gottes des Vaters. Und möge der Geist Gottes uns die Schönheit Jesu und die herrliche Majestät und Liebe des Vaters immer wieder neu vor unsere geistlichen Augen stellen. Allein durch seinen Geist, die dritte Person der Gottheit, können wir mit Gott und auch miteinander geistliche Gemeinschaft erleben. Der Geist Gottes macht den Unterschied zwischen einer rein menschlichen Gemeinschaft und einer wahren geistlichen Gemeinschaft. Und es ist der Geist Gottes, der uns Christus als den vollkommenen Liebenden und den Vater in seiner Liebe offenbart. Und dieser Geist, er wohnt in uns und er ist auch die Kraft zu einem neuen Leben in Christus. Und nur er allein kann wirklich geistliche Frucht unter uns und in uns wirken. Meine Lieben, wir sind überreich beschenkt. Überreich beschenkt. Mit der Gnade des Herrn Jesus Christus und der Liebe Gottes des Vaters und der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und jeder einzelne von uns, der aus der Gnade Gottes lebt, durchdrungen von der Liebe Gottes des Vaters und unter der Leitung des Geistes, der wird erleben, wie wir diesen Segen auch weitergeben können an andere. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Lasst uns jetzt einfach bewusst unseren Gott loben und anbeten, bewundernd von ihm reden. Amen.